Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge halb10.fm, dein Podcast für eine neue linke Politik. Freut uns, dass ihr wieder eingeschaltet habt, dass ihr wieder zuhört, Mittwochabend. Heute geht es um den Fall Nawalny, um Russland und um alle möglichen Umstände, die sich darum so drehen. Kurzes Abholen, der Kreml-Kritiker Alexei Nawalny ist seit Februar im Gefängnis östlich von Russland, nicht östlich von Russland, immer noch in Russland, aber östlich von Moskau. Er wurde von einem russischen Gericht dazu verurteilt, in ein, das nennt man tatsächlich so, Straflager zu gehen, jetzt erstmal für eine Weile. Dem vorangegangen ist seine Vergiftung, die dann, wo er dann in Deutschland behandelt wurde, und seitdem eigentlich spätestens gibt es täglich Meldungen, alle möglichen Zeitungen berichten, die internationale Presse berichtet jetzt darüber, dass Nawalny im Hungerstreik ist. AnwältInnen wurden nicht in das Lager dort gelassen, auch ÄrztInnen und so weiter und so fort. Das heißt, es ist ein großer Rummel immer noch, nicht nur in der Vergiftung, während der Vergiftung und in der unmittelbaren Zeit danach. Und deshalb sprechen wir jetzt, nutzen wir nochmal die Gelegenheit heute über Russland, den Kreml, die russische Opposition und überhaupt die Rolle von, ja, Strafe, Straflagern, Gefängnissystem und so weiter in Russland zu sprechen. Also ein irgendwie bisschen sehr umfassendes Gespräch und ich freue mich, dass ich dabei nicht alleine bin, sondern ich bin hier mit Tamara. Hallo Tamara.
Hallo Franzi.
Freut mich, dass du wieder mit dabei bist und wir haben einen fantastischen Gast. Dieser Gast ist Matthias Morgner. Hallo Matthias.
Hallo, danke für die Einladung. Freue mich.
Ja, ich stelle dich ganz kurz vor und du darfst dann gerne noch ergänzen. Ja, Matthias ist ein Russisch-Dolmetscher. Er betreut russischsprachige Gefangene im Strafvollzug, das heißt, arbeitet im österreichischen Strafvollzug, ist von der Ausbildung aber eigentlich Historiker hat eine Menge Ahnung von Russland, die er mitbringt. Und dementsprechend sprechen wir heute mit Matthias. So, das wäre jetzt eine kurze Einleitung zu dir und du bist herzlich eingeladen, jetzt zu ergänzen oder zu korrigieren, falls ich Fehler gemacht habe.
Dankeschön, zu korrigieren habe ich nichts. Ich freue mich für die Einladung nochmal. Ich bin zufällig im Unterschied zu Nawalny zufällig im Gefängnis gelandet und dass er auf der Seite der Bediensteten betreue russisch sprechende Insassen seit 15 Jahren mittlerweile, so, bin an und für sich im Gespräch mit den Gefangenen, mit den Leuten, mit denen ich dort rede, immer wieder mit den unterschiedlichsten politischen Themen befasst, ob das jetzt der Georgienkrieg ist, ob das die Ukraine ist, ob das jetzt auch andere, eben Nawalny ist. Es ist sozusagen das Reden über diese Themen der russischen Politik oder der Politik Osteuropas im weitesten Sinne auch Teil meiner Arbeit. Insofern will ich sagen, dass ich jetzt aus dem Gefängnis heraus sozusagen hier über Nawalny im Gefängnis rede, aber es kommt fast so hin. Also ich habe eine ganz starke Perspektive auf diese Themen Strafvollzug eben und Gefängnis und Kriminalität. Und ich freue mich auf die Fragen und bin schon gespannt, was wir hier so besprechen.
Vielleicht fangen wir dann einfach damit an. Also du weißt auf deine Erfahrung im österreichischen Strafvollzug hin. Und ich glaube, Franzi hat das erwähnt, aber derzeit befindet sich Nawalny in einem Gefängnis in Pokrov, also 100 Kilometer oder so östlich von Moskau. Und es gibt Berichte kursieren, dass er sehr schlecht behandelt wird im Gefängnis. Er leidet unter Symptomen, die auf eine Tuberkulose hindeuten und ist seit einigen Tagen im Hungerstreik. Wie schätzt du sozusagen das russische Strafvollzugssystem jetzt im Vergleich mit dem westlichen, mit österreichischen Gefängnis? Wie schätzt du das? Ist es eine ganz andere Welt? Tuberkulose ist eine Krankheit, die im Westen nicht oft erscheint. Warum gibt es so viele Fälle von Tuberkulose in russischen Gefängnissen?
Ja, Tuberkulose gibt es bei uns auch im Gefängnis. Zumindest wird jeder geröntgt, der bei uns in Haft kommt. Das ist ein Phänomen, das von uns aus Osteuropa, aus osteuropäischen Gefängnissen auch zu uns kommt. Wir haben sogar eine eigene Lungenheilanstalt mitten im Wienerwald versteckt, wo Tuberkulose erkrankt oder Tuberkulosefälle behandelt werden. Tuberkulose ist offenbar eine Gefängniskrankheit, die bei uns weitgehend ausgerottet wurde ja im 19. Jahrhundert sogar als Wiener Krankheit bezeichnet. Ja, es ist sogar denkbar, dass Nawalny an Covid-19 erkrankt ist. Also es gibt einen anderen Fall, gerade heute oder gestern in der Novaya Gazeta habe ich gelesen, dass der Herr Frugal, der in Chabarowsk der Gouverneur war und abgesetzt worden ist im Sommer und inhaftiert wurde aufgrund irgendeiner Geschichte, die man ausgegraben hat, aus den 90er Jahren an Covid-19 erkrankt ist. Ne? Das heißt, selbst das wäre nicht ausgeschlossen. Es ist natürlich Krankheit im Gefängnis oder medizinische Betreuung im Gefängnis ist eins der zentralen Themen, zumal der Strafvollzug sowohl in Österreich natürlich, aber auch in Russland die Verantwortung über die Unversehrtheit seiner Gefangenen übernimmt. Das heißt, medizinische Versorgung ist da grundlegend und das sind natürlich alles Mutmaßungen. Jetzt von Seiten des russischen Strafvollzuges, der sagt, naja, Nawalny ist ein Simultant. Also der eckt jetzt an, das ist ein Querulant, der setzt jetzt auf die Karte, ich bin krank und ich werde nicht untersucht. Und wenn ich untersucht werde, dann vertraue ich den Ärzten nicht. Ich muss jetzt von einem Arzt meiner Wahl untersucht werden. Bei uns in Österreich ist das zum Beispiel nicht möglich, dass man einen Wahlarzt im Gefängnis hat. Dann ist es sozusagen entspricht es den Pflichten der Insassen, dass sie die Ärzte akzeptieren, die sie bekommen. Also das mit diesem Thema und Hungerstreik sowieso. Also Hungerstreik ist auch ein klassisches Gefängnisthema. Mit dem bin ich an und für sich auch täglich will ich nicht sagen, aber doch immer oft konfrontiert, dass Personen hier oder dass das so wahrgenommen wird, sagen wir mal so vom Strafvollzug. Ich will ihn jetzt nicht verteidigen, den russischen Strafvollzug, aber dass das so wahrgenommen wird und das ist ein Querulant. Ne? Eine Aussage irgendeines Vertreters des russländischen Strafvollzugs hat dann gleich ohne Nawalny überhaupt gesehen zu haben, sagt, der simuliert nur. Ne? Das ist, wie gesagt, Mutmaßungen. Es kann natürlich sehr wohl sein, dass Nawalny erkrankt ist. Das in Zweifel zu stellen, wäre jetzt auch ein riskantes Spiel seitens der Strafvollzugsbehörden dort in Russland. Ich denke, dass die jetzt, wie man auch gesehen hat, an anderen Beispiel Khodorkovsky und so weiter, also dass die jetzt wirklich darauf Bedacht nehmen, dass dem ja nichts passiert. Ne? Also dass der ja, dass da ja jetzt, es geht ja auch den Russen generell oder der russischen Politik darum, dass dieses Thema Nawalny jetzt schon langsam einschläft und nach 1, 2 Jahren Gefängnis oder 3 oder so, dass der das sozusagen jetzt hier, dass das schon langsam zerbröselt, dieses System Nawalny, so wie das vor ein paar Jahren mit einem der Organisatoren der russischen Linken, ne, der russischen linken Front, einem gewissen Sergei Udaltsov, der Fall war, der für 4 Jahre da im Lager war und dann sozusagen die Bewegung oder die Struktur neu aufbauen musste. Und Nawalny versucht jetzt, so gut es geht natürlich, möglichst da in diesem Drive zu bleiben, sage ich mal, also da möglichst da lange noch wahrgenommen zu werden. Es läuft eine Kampagne jetzt auf Nawalnys Organisationsstab. Man möge sich registrieren, man möge sich jetzt melden und wenn die Zahl von 500.000 Registrationen da sind, dann werden wir eine große Demonstration ansagen. Das ist jetzt so die Kampagne, die gerade läuft. Ne? Und Nawalny muss jetzt präsent sein. Ne? Und das ist er solange. Jetzt bleibt ihm eigentlich fast nichts anderes über, als das Gesundheitsthema zu nehmen. Anderes geht wohl nicht, ne? Um hier Aufmerksamkeit zu haben.
Bevor wir gleich einmal so auf die ganze Vorgeschichte vielleicht noch zu sprechen kommen, also was ist eigentlich Nawalnys politische Karriere, die dem Ganzen jetzt zuvor gegangen ist? Wie ist Nawalny eigentlich politisch positioniert und was hat das dann mit diesem Giftanschlag da auf sich? Lass uns noch mal kurz bei diesen Straflagern bleiben. Die Tagesschau hat so einen Satz geschrieben, wie russische Straflager gelten als Erbe der berüchtigten Gulags zu dieser Inhaftierung. Wie schätzt du das ein? Also Gulags, das ist natürlich in Deutschland und auch in den größeren deutschen Blättern und der größeren deutschen Presse so ein Ding, wo man die Luft anhält und in Angst und Schrecken versetzt wird. So ist also sehr, sehr stark natürlich konnotiert irgendwie mit Leiden und tatsächlich so Arbeitslagerartig. Ist es eine adäquate Parallele zu den heutigen Straflagern, zu den Situationen dort und auch zu der Situation, unter der Nawalny da inhaftiert ist? Oder ist es einfach eine historische Analogie, die man so schlicht nicht ziehen sollte?
Ja, unter Gulag versteht man ja in erster Linie dieses Gulag-System, wie es dann spätestens Solzhenitsyn beschrieben hat, aber eher als stalinistische Einrichtung und als Einrichtung in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts oder Millionen durchgegangen sind, sozusagen zur Ausnutzung der Arbeitskraft, zur Erreichung zur Erreichung irgendwelcher Fünfjahrespläne und großer Bauprojekte und so weiter. Diese Rolle spielt Strafvollzug in Russland heute nicht mehr in dieser starken Form, allerdings mehr als bei uns in Europa ist der russische Strafvollzug nach wie vor ein wirtschaftlicher Faktor, würde ich sagen. Also der wesentliche Unterschied zwischen Gulag und dem heutigen russländischen Strafvollzug besteht darin, dass der Gulag vom Innenministerium organisiert war, also sozusagen eine polizeiliche Einrichtung war. Also der NKWD und dann der KGB und so weiter, also das Innenministerium und die Geheimdienste haben den Strafvollzug organisiert. Das ist jetzt nicht so wie in den meisten anderen Ländern auch, unterliegt der Strafvollzug dem Justizministerium der Russländischen Föderation. Beziehungsweise gibt es eine eigene Strafvollzugseinrichtung. Aber der Strafvollzug ist nicht mehr Teil des Innenministeriums. Das ist der wesentliche Unterschied, das zur Folge hat, dass der Strafvollzug auch keine operativen Aufgaben im Sinne von Untersuchungen hier übernimmt. Also das Gulag hat sich vor allem dadurch auch ausgezeichnet, oder der Gulag, dass hier auch durchaus im Strafvollzug Beweise gesammelt worden sind, hier Zeugen rekrutiert worden sind, dass man hier sozusagen geheimdienstliche auch Aufgaben gesehen hat, man hier sozusagen ein Spitzelwesen eingerichtet hat. Natürlich war der Gulag sehr ganz, ganz stark politisiert, wodurch dann naturgemäß auch eine sehr starke Gegenkultur entstanden ist, eine spezifische, würde ich sagen, Gefangenenkultur, die mittlerweile sehr populär ist in Russland generell, also die zumindest bekannt ist. Natürlich, also ich glaube schon, dass Nawalny auch in Russland als politischer Gefangener wird er wohl nicht bezeichnet offiziell, aber er wird als ein besonderer Gefangener betrachtet und ist auch genau aus diesem Grund, genau in diesem Straflager oder in dieser Strafvollzugseinrichtung namens Pokrov, ne, in unweit von Moskau, die bekannt ist dafür, die relativ neu strukturiert oder aufgestellt worden ist oder organisiert worden ist in den 90er Jahren und dann wieder in den 2000er Jahren. Also eine Herzeigeanstalt in dem Sinn. Also es ist auch immer schwierig, den gesamten Strafvollzug zu generalisieren, auch in Österreich nicht. Also bei uns gibt es auch ganz, ganz große Unterschiede, zum einen zwischen der Untersuchungshaft und der Strafhaft, aber dann auch die einzelnen Strafhäuser unterscheiden sich voneinander atmosphärisch zum einen und auch im Zugang zur Auslegung dann verschiedener Gesetze, wie zum Beispiel der Arbeitspflicht. Ne? Also sowohl bei uns als auch in Russland herrscht prinzipiell das Prinzip, Insassen müssen arbeiten, sind zur Arbeit verpflichtet und wenn sie krank sind oder nicht arbeitsfähig sind, sind sie davon befreit. Ne? Jetzt gibt es Insassen, die die Arbeit verweigern, aus unterschiedlichen Gründen, meistens aus, man kann sagen, auch aus politischen Gründen, dass eine bestimmte etablierte Gefängniskultur es nicht vorsieht, für bestimmte Personen hier kooperativ irgendwie zu sein. Und dadurch gibt es zwei Kategorien im Strafvollzug, im Russischen, bei uns nicht. Also im Russischen, es gibt die sogenannten roten Zonen, man sagt auch Kolonien, Zonen, Lager, ne? Die roten Zonen und die schwarzen Zonen. Die roten Zonen, und da befindet sich Nawalny in seiner roten, in einer dunkelroten, wie Vorgänger, andere politische Gefangene, die dort schon Zeit verbracht haben, jetzt auch aktuell den russischen Medien mitteilen, zeichnet sich dadurch aus, dass hier absolut kontrolliert ist von der sogenannten Gefängnisadministration. Das heißt, es gibt keine Selbstorganisationsstrukturen, dass man sagt, in der Baracke interessiert uns nicht, was dort abläuft. Da sollte sich irgendein Kapo, würden wir sagen jetzt auf Deutsch, also irgendeine kriminelle Autorität, irgendein Schauender, sagt man auf Russisch, also jemand ist dort halt der Älteste. Und da gibt es eine interne Hackordnung und wie die sich wehrt, da die Betten macht, wer da zusammenräumt, wer da putzt, ist uns egal. Hauptsache, die treten alle in der Früh beim Appell an und gehen zur Arbeit oder nicht. Und diejenigen, die dafür verantwortlich sind, dass da Ruhe und Ordnung herrscht, denen gewährt man halt Arbeitsfreiheit. Die müssen jetzt sozusagen hier nicht arbeiten und haben den Status von eingesessenen kriminellen Autoritäten eben. In einer roten Zone ist das nicht möglich. In einer roten Zone wird alles ganz genau organisiert, wie bei uns auch. Also da wird von der Strafvollzugsadministration bestimmt, wer hier welchen Job hat, wer aufräumt, wer putzt, wer in der Küche arbeitet, wer dort arbeitet. Das ist durchgetaktet, fast schon militärisch. Also es erinnert sehr stark an eine Kaserne auch, mit Appellen, mit Antreten, mit ständig Namen nennen und sozusagen hier Meldung machen, würde man dann sagen in so einem System, dass man sich ständig eine Meldung machen muss. Ne? Gefangener sowieso, Nummer sowieso, meldet sich zurück oder dort und dahin. Wird auch beschrieben, dass in dieser roten Zone halt alles auch ziemlich auf Stress aufgebaut ist. Man hat wenig Freizeit. Es geht darum, möglichst immer irgendwie einen künstlichen Stress zu haben. Man hat nur 2 Minuten Zeit, sich anzuziehen. Dann muss man dorthin, dann muss man dahin und dann muss man Sport betreiben und so weiter. Also alles ist durchgetaktet in einer schwarzen, sogenannten schwarzen Zone, die natürlich sehr von Korruption irgendwie durchzogen ist. Ne? Also in Russland verdienen die wahrscheinlich auch nicht wahnsinnig gut und haben auch nicht kein hohes Prestige, die Personen, die im Strafvollzug arbeiten, und sind oftmals vielleicht sogar darauf angewiesen, hier mitversorgt zu werden von den Insassen. Da kann man sich dann Telefone und was man alles braucht, einen Kühlschrank und so weiter, alles besorgen. In dieser roten Zone, wo Nawalny ist, da herrscht die totale Kontrolle, alles ist videoüberwacht. Also Nawalny selber schreibt ja in seinem Blog, das ist George Orwell 1984, die Russen haben das gelesen, oder die Silovikin, also die russischen Sicherheitsleute, und haben sich gedacht, wow, das ist ja ein tolles Buch, genau das möchten wir jetzt umsetzen. Und das entspricht sozusagen jetzt den Bedingungen, die Nawalny jetzt versucht anzukämpfen. Auch.
So, Bezug nehmen so auf das Thema Korruption, kommen wir ganz kurz zurück zu Nawalny dann, weil Nawalny ist ja bekannt als die leitende Figur, so Antikorruptionsfigur in Russland. Und auf der einen Seite wird er ein bisschen als eine Galionsfigur der westlichen Werte dargestellt, vor allem aufgrund dieses langjährigen Kampfes gegen Korruption in Russland. Aber können wir ein bisschen über seine Hintergründe reden, weil er vertritt ja, soweit ich weiß, eigentlich eine nationalistische Politik, die am Anfang seiner Karriere Minderheiten in Russland aktiv bedroht hat und entmenschlicht hat, zum Beispiel in dem Kaukasus. Er gründete 2007 eine politische Gruppe namens Narod oder Volk, und in einem Manifest von dieser Gruppe verwendeten sie völkische Konzepte für ihre Forderungen, was ja auch zu einem Rauswurf aus der sozialliberalen Partei geführt hat. Also Haben wir hier eine politische Wandlung von Nawalny? Wie schätzt du ihn eigentlich ein als politische Figur? Ist das nur ein Antikorruptionsaktivist jetzt? Und bekommen eigentlich nationalistische Gruppen oder Gruppierungen mit ihm jetzt mehr Aufmerksamkeit in Russland? Also ein bisschen so zur Figur Nawalny, aber auch zur Oppositionslandschaft in Russland vielleicht.
Also prinzipiell zur Figur Nawalny. Nawalny ist ist sicher eine Persönlichkeit, eine sehr charismatische Persönlichkeit, das weiß er auch und er weiß sich zu inszenieren. Er hat auch einen durchaus witzigen Humor, ne? Also ist eigentlich ganz amüsant, sich, wenn man jetzt nicht die einzelnen einschlägigen Videos aus dem Jahr 2007 anschaut, sondern die Palast Putin oder so etwas, das hat Unterhaltungscharakter durchaus auch. Also sehr humorvoll, sehr charismatisch. Ich würde sagen, es ist ein bisschen auch so, nicht ein bisschen, sondern ganz klar auch so ein Persönlichkeitskult. Also inwieweit das in Russland Tradition hat, das kann man jetzt dahingestellt lassen, aber ich meine, so wie Putin oder rund um Putin herum ein wahnsinnig, ein doch für uns sehr seltsam anmutend, damit Persönlichkeitskult betrieben wird mit T-Shirts und allem möglichen Putin mit nacktem Oberkörper und so weiter, also bis hin zur Körperlichkeit, also das ist dagegen ist Nawalny auch nicht gefeit, sondern im Gegenteil, also da stilisiert sich Nawalny zum Gegenspieler Putins auf, stellt sich sozusagen da auf dieselbe Ebene und gilt sich auch als Idol, also für gerade für junge Leute, auch die Nawalny einfach als Persönlichkeit irgendwie aufgrund seines Charismas anziehend finden. Zur Politik oder zur Biografie Nawalnys ist zu sagen, also prinzipiell kommt das sein Vater war Offizier, die Mutter war, glaube ich, Lehrerin, Pädagogin, also er kommt, wie wir sagen würden, aus einer mittelständischen Familie. Ist 1976 geboren, das heißt, weil der war zum Zusammenbruch der Sowjetunion, musste sowas 15, 16 Jahre alt gewesen sein, das heißt, er hat als Erwachsener nicht mehr die Sowjetunion erlebt, sondern als Kind, hat, glaube mal mit der Schule fertig, hat dann in den 90er Jahren Jus studiert, dann später auch 1998, glaube ich, sich dann sehr stark für die Finanzwelt und für Wirtschaft interessiert und hier dann Wirtschaftsstudium, glaube ich, auch absolviert. Das heißt, Nawalny hat sich sehr stark marktliberal interessiert, sage ich mal, oder marktliberal orientiert, wäre wahrscheinlich gerne selber Oligarch geworden, also war sicher jemand, der nicht immer jetzt politischer Oppositionspolitiker war, sondern der hat sich in erster Linie, so wie viele anderen auch in den 90er Jahren, weniger für Politik, sondern mehr fürs Geld und fürs Business sozusagen interessiert. Das ist soweit nicht ungewöhnlich. Sehr stark wirtschaftsliberalen Partei Jabloko gegangen und wurde dort offenbar politisiert auch in gewisser Maßen und hat dann offenbar gebrochen oder er wurde rausgeschmissen aus Jabloko, weil er sich dann einem rechtsnationalistischen Mainstream, muss man leider sagen, da hingegeben hat und ganz stark nationalistisch orientiert hat, wie auch viele anderen auch, wie auch viele Linke, muss man dazu sagen. Also das ist da, ich würde das als Mainstream sehen, hat sich da jetzt auch nicht und hat da dort offenbar in dieser Bewegung, in diesen nationalistischen Straßen, Demonstrationen und so weiter, liberale Partei Jabloko so nicht inszeniert hat, also aktionistische Aktionen und auch sehr ganz provokante Aktionen, da offenbar sein rhetorisches Talent entdeckt und manche Sprüche, die man heute auf den Transparenten sieht, kommen noch aus dieser Zeit, also einer für alle für einen, das hat er schon bei seinen russischen Märschen in den 2000er Jahren proklamiert oder auch schon dieser Slogan, die Partei, der Gauner und Diebe ist auch etwas, das aus einer nationalistischen Zeit noch kommt. Also da hat er offenbar das Handwerk gelernt. Um kurz das abzuschließen, es ist umstritten natürlich, inwieweit, was denkt Nawalny heute noch? Er hat nie seine wirklich verhetzenden, muss man fast sagen, Videos, wo er da Ausländer mit Karies und so weiter vergleicht und mit Ungeziefer und so, also wirklich übelst, sich nie wirklich davon distanziert. Die Rhetorik geändert, er hat dieses Thema gelassen, ne? Das Migrationsthema, würden wir sagen, gelassen und sich auf das Korruptionsthema fokussiert, weil er gesehen hat, mit dem Korruptionsthema ist mehr politisches Kapital oder mehr Aufmerksamkeit oder mehr Dynamik irgendwie zu erreichen als mit dem Migrationsthema in Russland. Ne? Ich würde Nawalny als politischen Opportunisten sehen. Also nicht als jemanden, der wirklich eine Ideologie hat, sondern als jemanden, der seine Persönlichkeit, seine Leadership sozusagen hier ganz bewusst einsetzt, um eine Protestbewegung gegen Missstände, die es zweifelsohne gibt und die zweifelsohne Russland sehr stark auch hemmen, in Richtung Zivilgesellschaft. Aber inwieweit Nawalny sich mit dem Begriff Zivilgesellschaft auseinandergesetzt hat, das ist nicht so sein Schlagwort. Also es geht schon mehr um Es geht gegen Putin, es geht gegen das Regime. Wofür Nawalny dann steht, wirklich, das muss man ihm ein bisschen aus der Nase ziehen. Und da kommen dann auch bis heute komische Dinge auch. Also wenn man ihn fragt, naja, sind die Russen und Ukrainer, ist das ein Volk oder nicht? Und so, wie steht er zur Ukraine-Krise, wie steht er zur Krim-Annexion und so weiter? Da gibt es keine wirkliche Linie, sondern ich würde sagen, er ist ein populistischer, politischer Opportunist.
Vielleicht noch kurz zur Einordnung dieser russischen Märsche. Da wurden Forderungen verlautbart. Also die russischen Märsche wurden teilweise tatsächlich auch als rechtsextrem eingestuft. Also so dieses Adjektiv nationalistisch impliziert es ja schon so ein bisschen, aber dieses Adjektiv rechtsextrem verdeutlicht es vielleicht nochmal so ein bisschen, zumindest in Teilen dann. Forderungen waren zum Beispiel, dass man Lenin aus dem Mausoleum entfernen wollte. Und es gab da auch so Slogans wie Russland den Russen, die jetzt ja schon sehr, sehr eindeutig sind. Also das vielleicht noch so als Einordnung. Sich davon nicht zu distanzieren, spricht natürlich dann schon auch Bände, dass er das jetzt so ein bisschen verklausuliert und diese Themen fallen lässt, ist ja auch nicht unbedingt die direkte Distanzierung. Das hast du jetzt gerade schon angedeutet. Mhm. Trotzdem erhält man teilweise in Medien und in Porträts, wie Nawalny dann dargestellt wird, den Eindruck, er sei jetzt so der progressive Widerstandskämpfer, der so westliche, in Anführungsstrichen, Werte vertritt gegen irgendwie den Kreml, gegen Putin. Und dann kommen aber auch tatsächlich andere Stimmen der russischen Opposition immer wieder so ein bisschen zu Wort. Dann gibt es die einen, die sagen, ja, Nawalny, das ist jetzt auch nicht unser Programm, der hat da teilweise Schwachstellen, aber es ist eben die vielversprechendste Oppositionsbewegung und die überhaupt die Möglichkeit zu haben, Veränderungen zu schaffen, sehen wir überhaupt, wenn überhaupt da. Dann gibt es andere, die sagen, okay, also Nawalny hat eigentlich kein richtiges politisches Programm, er hat dieses Korruptionsthema, er macht da irgendwie Aufklärungsarbeit, veröffentlicht diese Filme, er ist irgendwie Blogger, aber das politische Programm fehlt total, deshalb müssen wir uns auf andere oppositionelle Arbeit verlassen, weil er als Person, er als Führungsfigur, vielleicht auch einer Opposition, wird da nichts bewirken. Nawalny hat aber einfach unglaublichen Bekanntheitsgrad, natürlich nochmal erst recht seit diesem Giftanschlag, aber auch eben zuvor aufgrund dieser Filme. Das heißt, er ist einfach auch eine bekannte Figur. Und ein spannender Punkt, den ich nochmal so einwerfen würde, ist, es gab dann Untersuchungen nach diesem Giftanschlag, wie Leute eben entsprechend auf Meldungen reagiert haben. Die jungen Menschen, die gerade so im Internet und irgendwie Medien konsumiert haben, waren halt sehr, sehr schnell der Auffassung, okay, das muss eine Tat aus dem Kreml sein, auch in Russland. Und die älteren Leute, die eben über Medien vor Ort sich informiert haben, waren eher der Auffassung, okay, sind wir skeptisch, das ist doch vielleicht eine Verschwörung von außen. Du hast im Vorgespräch auch schon gesagt, das bereitet jetzt natürlich den Boden für allerhand Spekulationen, sowohl in Russland als auch außerhalb. Wenn wir aber jetzt mal ein bisschen ranzoomen an diese russische Opposition, dann ist es ja nicht nur, dass es da Nawalny gibt und dann ist es auch nicht nur so, dass praktisch Nawalnys Programm da alles beherrscht und dass diese russische Opposition eine homogene Masse von Oppositionellen ist. Vielleicht kannst du ein bisschen skizzieren, wie die sich zusammensetzt und welche Kräfte da so zusammen und auch gegeneinander wirken und auf wen es sich vielleicht auch lohnt, gerade aus einer linken Perspektive einen Blick zu werfen, wo wir jetzt ja, erfahren müssen aus heiterem Himmel, dass Nawalny es vielleicht nicht ist, der irgendwie der Revolution von links verspricht?
Ist er nicht, aber muss er vielleicht auch gar nicht sein. Also vielleicht ist er einfach nur Mittel zum Zweck. Ne? Also jemand hat auch gemeint, ja, ich unterstütze, also Link, von der linken Seite her, wir unterstützen Nawalny so lange, bis er an der Macht ist, und dann sind wir sofort in Opposition zu ihm. Ne? Aber das System hat sich geändert sozusagen. Also da, wenn das ähnlich wie in Weißrussland, ne? Also in Weißrussland kann sich eine Opposition das nicht erlauben, jetzt sich untereinander zu zerstreiten, weil das genau das Kalkül ja auch des Regimes ist, und Putin ist genauso, das kann man beobachten, teile und herrsche. Ne? Also kaum gibt es irgendwelche Widersprüche innerhalb der kommunistischen Partei, die ja eine der stärksten Duma-Fraktionen ist, wird sofort eine Abspaltung forciert und eine neue Partei und so weiter und dadurch. Also so die diese Zerstückelung des linken, aber auch genauso gut natürlich auch des rechten Spektrums ist sozusagen das, was das Regime aktiv betreibt. Und da bleibt sowohl rechts als auch links nichts anderes über, als zu sagen, na, wir lassen uns da jetzt nicht gegeneinander ausspielen, sondern jetzt müssen wir einfach nur dieses System ändern. Und alles Weitere machen wir es dann aus. Also wie wir dann mit Nawalny weiter umgehen, schauen wir uns dann an, wenn Putin weg ist. Ne?
Okay, das heißt, da sind wir jetzt so ein bisschen.
Das ist Strategie. Natürlich gibt es andere, die sich auch abgrenzen. Ne? Es gibt auch andere, die sagen, na, das, also da spielen wir nicht mit, also das machen wir nicht. Also wir stehen da zu unseren Prinzipien und werden jetzt hier nicht politisch opportunistisch, sondern wir wollen wahre Revolution, oder wir wollen eben sozusagen hier nicht uns von Nawalny vielleicht dann auch vereinnahmen lassen, ne? Und sind jetzt nicht sozusagen das Mitmarschiervolk für Nawalny. Ich meine, bei den großen Protesten jetzt im Winter in Russland wurde auch gesagt, dass gerade mal 30% Nawalny-Anhänger waren, die dort demonstriert haben. Das heißt, das ist auch natürlich Nawalny klar, das ist nicht alle sind da für ihn, die jetzt protestieren, sondern das ist mehr als Nawalny, und das ist Nawalny ist quasi nur so ein bisschen die Triebfeder, der Anlass, aber das scheint doch mehr zu sein als reine Solidaritätskundgebung von Nawalny-Anhängern, die jetzt in Russland in sämtlichen Städten auf die Straße gegangen sind. Ne? Aber es braucht offenbar in Russland, es braucht vor allem diese Struktur, die Nawalny hat und die sonst die Opposition nicht hat. Das unterscheidet vielleicht Nawalny von den anderen. Nawalny hat ein sehr, sehr gutes Netzwerk und hat eine gewisse Infrastruktur russlandweit geschaffen, die mobilisieren kann und beherrscht eben auch die Arbeit über die Medien, über die sozialen Medien sehr, sehr gut. Das heißt, hier gibt es eine... Das ist auch ein Argument für diejenigen, die sagen, wir gehen jetzt einen Teil des Weges mit Nawalny mit, weil wir diese Infrastruktur nicht haben, weil wir diese Reichweite nicht haben, weil wir diese Medienpräsenz nicht haben, und über oder durch Nawalny können wir überhaupt sozusagen auf die Straße gehen. Das wäre ohne ihn vielleicht gar nicht möglich. Ne? Wie gesagt, es gibt andere, die sich abgrenzen und sagen, nein, also wir wollen jetzt nicht von außen das Regime stürzen, sprich von der Straße her, sondern wir wollen es von innen. Das ist die Kommunistische Partei der Russländischen Föderation. Das ist alles andere eigentlich als eine progressive Partei, muss man sagen. Also das ist sozusagen die Partei der älteren Generation, der alten Sowjet-Nostalgie, ne? Also bei der Linken in Russland muss man unterscheiden für die einen, die sozusagen konservativ links oder orthodox kommunistisch sind, und die anderen, die junge Generation darstellt, die jetzt nicht mehr mit der Sowjet-Symbolik und mit für russische Verhältnisse revisionistisch wahrscheinlich anmutenden und auch nationalistisch letztendlich anmutenden Programmen auftritt, sondern sich eher da Richtung westlicher Linke orientiert, die ja jetzt in der Regel nicht allzu nationalistisch jetzt sich gibt. Ne? Weil der Nationalismus in Russland insofern ein Problem, dass er sich durch das gesamte politische Spektrum zieht, von rechts bis links. Ne? Und gerade mal die ganz Linke, die ist vielleicht davor gefeit, aber um den Patriotismus müsste man auch sagen, kommt fast niemand herum. Und das ist gewissermaßen auch das Dilemma. Und das weiß auch, also das weiß auch Nawalny sehr gut zu spielen. Also ja,
So, ich werde es, obwohl es sehr, sehr spannend ist und ich habe sehr viele Fragen mit einem kleinen Werbespot. Unser
okay.
Sponsor heute Abend, die Kolleginnen und Kollegen vom Jacobin Magazine, unterstützt halbzehn.fm und spart euch dabei 10% im ersten Jahr eines Abos von Jacobin. www.halbzehn.fm/Jacobin. Würdest du eigentlich Nawalny die Oppositionsbewegung als progressiv, kulturell progressiv bezeichnen? Also so sprich feministisch,
Nein.
anti, nein?
Nein.
Auch nicht, ja.
Also gesellschaftspolitisch sehe ich habe ich noch keine Statements wahrgenommen von Seiten Nawalnys, ne? Halt vage, ne? So auf der Art, wir wollen in einer gerechteren Gesellschaft leben, in einer demokratischen Gesellschaft.
Du, ich
eben, aber
frage
in
dich,
erster
weil
Linie.
Pussy Riot hat ihn jetzt unterstützt und sie haben ein Lied zu ihm geschrieben namens Wut. Das ist auch unser Titel für heute Abend, die Wut. Also da habe ich mich gefragt, was zieht Pussy Riot jetzt zu Nawalny und ob das jetzt wirklich so, weil er ist ja jugendlich und vielleicht auch, wie du sagst, okay, ein politischer Opportunist, aber er hat offenbar Charisma. Wie mobilisiert er sozusagen so viele Blöcke der russischen Gesellschaft, aber schafft es nicht jetzt die konservativ, also wie das, die orthodoxen Marxisten so richtig zu inspirieren? Das muss irgendwie mit der Kultur zusammenhängen, habe ich mir gedacht, aber du bist da viel, du kennst dich besser aus.
Naja, es ist Nawalny sicher auch ein Symbol eines Generationskonfliktes. Also, wie ich auch schon gesagt habe, Nawalny war Schüler, als die Sowjetunion zusammengebrochen ist. Also, und er ist jetzt Mitte 40, ne? Das heißt, es kommt jetzt eine junge Generation nach oder ist schon jetzt aktiv an und für sich auch oder auf der Straße, nicht großteils, aber doch zu einem großen Teil, die nichts anderes kennen als Putin. Ne? Also die in den 2000er Jahren geboren sind, die mit Kommunismus jetzt auch nichts mehr, also mit Realsozialismus, muss man sagen, jetzt auch nichts mehr anfangen können oder das zumindest nicht erlebt haben und aus den Erzählungen kennen. Und aus einer gewissen Nostalgie heraus verklärt. Zweite Weltkrieg wird dort natürlich sehr ganz stark verklärt. Also diese Art von Nostalgie, diese Art von Heroismus und so, die wird da schon rezipiert. Aber da ist jetzt vor allem das Schlagwort der Angst, das mit dem Nawalny auch sehr stark spielt. Ne? Wir haben keine Angst. Habt keine Angst, und das kommt immer wieder vor, alle, die interviewt werden, aus seinem Umfeld auch, wir haben keine Angst und betonen das immer wieder. Ne? Also das ist offenbar das Trauma auch der Sowjetunion, die Angst, Angst zu haben, da verhaftet werden zu können, aus dem Bett gerissen zu werden, aufgesucht. Genau das passiert jetzt auch in Russland, wenn man da Aktivist ist, muss man damit rechnen, dass man verhaftet wird, dass es eine Hausdurchsuchung gibt, dass man das nicht angezeigt wird, aus der Demo rausgezogen wird und nicht weiß, wann man dann wieder sein Telefon und seine Freiheit wiederkriegt. Ne? Und das ist, ich glaube, Nawalny ist ein Symbol für diese Generation, die diese Angst jetzt, diese historische, würde ich fast sagen, oder diese alte Angst vor den Schergen der Sowjetunion nicht kennt und so gesehen ein bisschen unbedarfter auch herangeht. Gleichzeitig ist auch die Staatspropaganda seitens des Putin-Regimes nicht vergleichbar mit der, die es in der Sowjetunion gab. Also da muss man jetzt auch nicht mehr Spalier stehen oder muss nicht irgendwelche Flaggenparaden in der Schule beiwohnen und irgendwelche Phrasen auswendig lernen und so weiter und zu allem ja und sagen und immer bereit und so, sondern mittlerweile kommt jetzt eine Generation, die auch nicht mehr, die dem auch ausweichen kann, die halt nicht mehr nur analoges Fernsehen schaut, sondern eben im Internet ihre Informationen bezieht und das Putin-Regime in der Lage ist, das Internet so derartig total zu kontrollieren, wie das, wie die Sowjetunion so quasi sämtliche Medien kontrollieren hat können. Das ist auch zu bezweifeln. Das heißt, ich glaube, das ist erst der Anfang einer Protestkultur, die sich noch nicht so ganz auch ausformuliert hat. Und Nawalny ist offenbar nicht derjenige, der jetzt irgendwie inhaltlich, programmatisch, politisch etwas ausformuliert, sondern einfach hier sehr emotional auftritt und mit den Emotionen spielt, mit denen leicht zu spielen ist, in einem Land, das von Korruption durchzogen ist und in einem Land mit jeder eigentlich mit Ungerechtigkeit und eben Korruption und Freundelwirtschaft, würden wir sagen jetzt, und Seilschaften und gegenseitiges Fördern und gegenseitiges Verraten letztendlich auch geprägt ist, auch im politischen Leben ganz stark. Ne? Ja.
Das heißt,
Und das ist das Interessante an und für sich jetzt an Nawalny, sozusagen der Vorbote einer neuen Protestkultur und einer neuen Protestbewegung in Russland.
ja, das heißt, da sind wir eigentlich bei Nawalny als irgendwie charismatischer Mobilisator, der das, was an Missständen besteht, irgendwie nutzt, um tatsächlich Menschen auf die Straße zu bringen, um tatsächlich Protest anzuheizen, um Menschen dazu zu bewegen, vielleicht auch überhaupt sich zu trauen, Protest zu üben. Gerade so dieser Begriff des Zweiten Weltkriegs taucht ja auch immer wieder auf. Also Nawalny und diese ganze Protestbewegung hat ja zwischendurch so Lichteraktionen gemacht, um tatsächlich einfach nicht Demos zu haben, wo sie als Personen vor Ort hingehen und um das Risiko so ein bisschen zu minimieren von Repression. Und da kam dann auch direkt irgendwie von Regierungsseite so Narrative wie, okay, damals die Leute, die den Nazis den Weg bereiten wollten, die haben auch immer Licht angemacht und so. Also so diese Mythen, das wird irgendwie ganz schnell parat gehalten, um damit eben auch zu agieren und damit zu diskreditieren. Du hast jetzt, wir waren am Anfang bei so ein bisschen bei der Gefängniskultur tatsächlich auch bei der Gestalt des russischen Strafvollzugs und der Inhaftierungsformen dort. Und du hast jetzt auch gerade noch mal angedeutet, die Repressionen gegen DemonstrantInnen und so weiter sind einfach wahnsinnig krass. Man muss da wirklich mit viel rechnen. Trotzdem ging Nawalny jetzt zurück nach Russland und setzte sich damit noch mal verstärkt auch diesem Risiko der Inhaftierung aus. Warum macht der das?
Ich glaube, dass das sehr stark eben zum einen mit seiner Persönlichkeit zu tun hat. Also Nawalnys Rolle ist die Rolle desjenigen, der sich verhaften lässt, der sich niederknüppeln lässt, der sich Gift, also der sozusagen da an der Front steht. Ne? Also
Also ist der Held, er will einfach Held
der
sein.
Held, also der,
Masochist.
ja, also der, aber ich glaube, dass das jetzt diese Geschichte mit zuerst die Vergiftung, dann die, wenn man so will, Auferstehung dann in Berlin in der Charité und dann die Rückkehr wieder nach Russland. Also es hat so was leicht, will nicht sagen religiöses, aber so was ein bisschen Anmutendes, ne? So eine leichte ein bisschen erhöhtes, glaube ich, für die russische Folklore, sage ich jetzt mal vorsichtig, auch was sehr, sehr Heroisches, ne? Also da lässt sich einer nicht unterkriegen, der ist nicht tot zu kriegen sozusagen. Und es gibt eine lange Tradition in Russland von Schriftstellern. Die meisten klassischen Schriftsteller waren alle irgendwann mal im Gefängnis. Dostojewski ist der bekannteste. Also das gehört generell gibt es ja auch so die Einstellung, es gehört irgendwie auch dazu, also zum Kampf gegen das Regime geht man auch durch das Gefängnis und das kann einen eigentlich nur stärker machen, dass das ist fast wie eine Art Adelung, ich weiß nicht, also es ist fast wie eine Art Auszeichnung oder so, wenn in einem bestimmten Milieu herrscht irgendwie so gerade in der Peripherie unter jungen Männern irgendwie dieser Spruch, ein echter Mann, der sitzt, ist auch im Gefängnis gesessen. Und also ich glaube, auf dem Niveau spielt er jetzt nicht ganz an, aber das spielt sicher auch mit eine Rolle. Also das ist vielleicht auch ein bisschen mit einem Männlichkeitskult vielleicht in Verbindung zu bringen. Also Nawalny ist schon ich würde ihn jetzt nicht als besonders sensibel auf die Genderfrage und so weiter irgendwie sehen, sondern der durchaus ähnlich wie Putin halt hier dieses Männlichkeitsideal versucht zu verkörpern, als Leader, ne? als Führer wurde er sogar genannt mit dem deutschen Wort vom Vorsitzenden der kommunistischen Partei, Gennady Zyuganov hat ihn dann Führer genannt. Also, oder verunglimpft, muss man sagen auch. Also, dann mit Hitler verglichen seitens der Putin-Propaganda auch. Da werden dann irgendwelche lustigen Videos in Nawalny-Manier gezeigt, die ihn dann so als kleinen Hitler irgendwie darstellen.
Und aufgrund, also warum ist der Vergleich da zu Hitler aus Interesse?
Naja, also manche halten Nawalny schon dann auch für jemanden, der hier ein faschistisches Regime vielleicht auch zum Ziel hat. Also das ist die Propaganda oder sagen wir mal die Meinung, die hier verbreitet wird. Naja, quasi Putin wäre, wenn nicht er, ne, so auf der Art. Also es gibt ja keine Alternativen. Die wurden ja immer wieder auch geschaut, dass hier niemand auch zu groß wird. Und wenn jetzt Nawalny Präsident werden würde, dann wäre Russland faschistischer, dann wäre es noch schlimmer als unter Putin. Putin ist immerhin kein Rassist und kein so. Also das, ich meine, es werden ja auch Rechtsradikale und genauso verfolgt wie Linksextreme in Russland. Das heißt, also vor Nawalny war dann irgendwie ein Rechtsradikaler dort im Gefängnis, der hat halt im Ausland nicht so große Aufmerksamkeit erlangt, aber das sind sehr viele jetzt da durch dieses Gefängnis gegangen und haben dann mit diesem Gefängnismythos, dass man sich nicht unterkriegen lässt und dass man sich hier nicht kleinkriegen lässt und dass man hier nicht, auch wenn man jetzt einer permanenten Propaganda und einer permanenten sozusagen Psychoterror unterzogen wird, steht man das durch und wird dadurch ja noch härter und noch härter.
Wir haben einen Kommentar hier im Chat, das Wort heißt Märtyrer, also für Nawalny, aber ich weiß nicht, ob ihr mich früher gehört habt, ich wollte sagen, er ist eher Masochist, also das klingt alles sehr wahnsinnig, aber du hast jetzt sehr schön so ein bisschen erklärt, wie diese mediale Inszenierung in Russland funktioniert, so Männlichkeitskultur, auch Stärke, starke Persönlichkeit, Märtyrer, auch diese religiöse Symbolik wird gerade in Russland eine enorme Rolle jetzt haben in der postkommunistischen Zeit. Aber ich so als the resident American natürlich lese die ganze Zeit englischsprachige Medien über Nawalny und verfolge schon seit 2011 so ein bisschen intensivere Auseinandersetzung mit Russland. 2012 oder 11 hat die US-Regierung sogar ein paar Stipendien gestrichen, weil es hieß, Russland ist jetzt kein so großes Thema für uns. Das heißt, Leute, die Slawistik studiert haben, haben auf einmal kein Geld mehr gehabt für so Spionage in Russland. Und dann kam Donald Trump und auf einmal halt so die große Verschwörung. Die Russen hätten Donald Trump ins Amt gesetzt und das ist jetzt unser russischer Präsident und unser Tyrann und Putins homophobe Liebhaber und oder homosexuelle Liebhaber und diese ganze homophobe Rhetorik von Liberalen in den USA war halt ein Wahnsinn für mich. Aber eigentlich, das bringt mich so auf die Frage, wie funktioniert Nawalny deiner Meinung nach auch für die westliche, sagen wir, deutschsprachige mediale Inszenierung? Weil er lag ja monatelang im Koma, es waren Spuren von Novichok in seinem Körper entdeckt. Das ist ein ganz selten auf Englisch exotisches Nervenagent, das nur in der Sowjetunion in Russland hergestellt wird. Das ist so ein bisschen ein Jean Le Carré-Roman. Und ich hab den Eindruck fast, kommt ein bisschen aus einer Nostalgie für einen kalten Krieg. Also wie gefährlich ist das, ist diese ganze Rhetorik und auch diese mediale Inszenierung, wenn du so willst, weil es bringt, wir haben jetzt eine Situation, wo Joe Biden sagt, Putin sei ein Killer, Putin sagt, Joe Biden ist dement und alle müssen sich fürchten, dass da irgendwas in dem Donbass jetzt explodieren wird. Was ist Nawalnys Rolle in dieser medialen Landschaft?
Gute Frage. Ich glaube, Nawalny war jetzt auch nicht so darauf vorbereitet, im Diskurs im Westen bei ihm zu partizipieren. Tut auch nicht, an und für sich. Also Nawalny ist jemand, der polarisiert halt auch bei uns, in den deutschsprachigen Medien zumindest so, auch im politischen Spektrum, wo man sagt, naja, so bist jetzt für oder gegen Putin oder Putin-Versteher und so weiter. Und da kommt Nawalny gerade reicht, also der verstärkt halt für eine bestimmte Zeit. Ich glaube nicht, dass der Nawalny-Hype jetzt so lange anhalten wird. Also das dauert jetzt vielleicht noch ein paar Wochen und dann ist das, kommt das nächste Thema. Oder das nächste Thema ist an und für sich schon da, ne? Also der Zelensky, Präsident in der Ukraine, auch eine ähnliche interessante Figur an und für sich, ne? Ein Satiriker, der den Präsidenten spielt, wird dann selbst Präsident und hat jetzt angekündigt, die Ukraine will der NATO beitreten und Russland zieht die Truppen auf und so weiter. Und das ist wieder so ein Säbelrasseln ein bisschen. Was die Beziehung zwischen Trump und Putin oder Biden und Putin betrifft, also diese Männer, die da sich irgendwas ausrichten lassen, wer da jetzt dement und ob da jetzt jemand ein Killer ist und so weiter, das hat anekdotischen Charakter, glaube ich. Also ich glaube, es wird sich einfach nichts maßgeblich ändern. Es bleibt, die Beziehungen bleiben schlecht, so wie Russland jetzt agiert. Scheint es Russland eigentlich völlig, oder Putin, sagen wir mal, völlig egal zu sein, was jetzt der Westen denkt oder was Amerika denkt oder so. Also diese trotzige Haltung Russlands, so sehe ich das ein bisschen, die wird jetzt weiter bestehen und ich glaube auch nicht, dass Putin da jemals wieder umschwenken kann. Der ist so beleidigt, da er ja anfänglich ja sehr wohl sich als Partner auf gleicher Augenhöhe mit den USA und Europa gesehen hat und dann sich dann irgendwie beleidigt sozusagen abgewandt hat oder enttäuscht abgewandt hat, sagen wir mal so, durch die Expansion der NATO auch und durch die empfundene und wahrscheinlich auch tatsächlich stattgefundene Intervention in der Maidan-Bewegung von seitens der USA, also die ja ganz offensichtlich zumindest dargestellt wurde. Also da wird sich, glaube ich, jetzt, ich glaube nicht, dass das eskaliert, das glaube ich nicht, das kann sich keine Seite leisten. Das kann sich Europa vor allem nicht leisten, Europa steht ja da immer noch dazwischen. Es ist zu hoffen, dass Europa hier ein bisschen mehr zusammenfindet. Da gibt es ja auch einen gewissen Antagonismus zwischen osteuropäischen Ländern, vor allem Russlands Nachbarländern, baltischen Staaten und den alten, wenn man so will, unter Anführungszeichen NATO-Staaten. Also was Nord Stream ist ja auch angesprochen worden, was das betrifft. Ne? Also baltischen Staaten und Polen würden das am liebsten gestern schon gestoppt haben, dieses Projekt. Andere sagen die Figur Nawalny soll jetzt keinen Einfluss auf unsere wirtschaftlichen Interessen haben. Das ist etwas, wie eingangs gesagt, polarisiert. Ne? Das ist eben die Frage, ist Nawalny jetzt eine moralische Instanz? Eignet sich die Figur Nawalny sozusagen, um hier moralischen Druck auszuüben auf Russland? Bringt das überhaupt was, moralischen Druck auf Russland auszuüben? Oder ist das überzogen? Naja, dann kommt noch natürlich hinzu von Seiten Russlands dann auch, also Russia Today und so weiter. Die russischen Medien sind da jetzt auch sehr aktiv, die sagen, naja, jetzt ist wird der Nawalny da so in den Vordergrund gestellt, aber was ist mit dem Assange, ne, und mit dem Snowden und so weiter. Also, aber ich glaube nicht, dass Nawalny jetzt zentral ist in der Beziehung zwischen Europa, USA und Russland, sondern dass das eine Episode ist von leider noch vielen weiteren, die da kommen werden. Also Nawalny ist in erster Linie, glaube ich, schon nach wie vor innenpolitischer Faktor für Russland und eignet sich eigentlich gar nicht so gut jetzt in der westlichen Russlandpolitik, eben aufgrund der schwierigen Verortung, politischen Verortung der Person Nawalnys. Das ist für uns jetzt nicht so die Identifikationsfigur letztendlich. Ne? Also, und deswegen ist Nawalny, glaube ich, auch nach Russland wieder zurückgekehrt, weil er gewusst hat, na gut, in Deutschland ist er halt einer von vielen Exilrussen oder Asylwerber dann letztendlich oder Flüchtlinge, wie auch immer, kann da hier und da was Kluges von sich geben und irgendwem ein Interview geben oder sowas, aber er hat keine reale politischen Einfluss mehr in Russland. Und wenn er dort im Gefängnis sitzt, dann hat er das ja wohl, weil das natürlich emotionalisiert. Es wäre im Gegenteil der Fall gewesen, wäre Nawalny geblieben in Deutschland, dann hätte man ihn sehr schnell vergessen und sagt, naja gut, der sitzt dort im Westen, der kann gut reden. Ja? Wir sind hier die Betroffenen, aber er ist dort sozusagen, Nawalny eignet sich, glaube ich, nicht als der Superintellektuelle, der da in Berlin sitzt oder sonst wo und dort einen Diskurs führt, sondern der ist eher auf der, ohne ihn jetzt verunglimpfen zu wollen, also der ist eher auf der Linie, was er auch sehr gut macht, des investigativen Journalismus. Ne? Also als Journalist ist es sicher gut. Als Politiker, wie gesagt, haben wir alle, glaube ich, unsere Zweifel, wie weit der jetzt zumindest im westlichen Diskurs eine Rolle spielt. Ne?
Wir kommen langsam aber sicher zum Ende. Aber das heißt, wenn ich dich jetzt fragen würde, ob der Fall Nawalny ein Entzündungspotenzial hat, praktisch für ein Wiederaufleben dieser kalten Kriegssituation, Ost-West-Konflikt, dann würdest du sagen, dass es sich vielleicht schon ein bisschen hochschaukelt, aber dass Nawalny jetzt nicht die, weiß ich nicht, das Streichholz ist, was dann entzündet wird und dann plötzlich brennt es lichterloh. Das heißt, so bei einer Ja-Nein-Frage würdest du da eher Richtung Nein tendieren, wenn ich dich richtig verstehe.
Ganz klar, das ist ja eine Episode, weiß nicht, da hat man da gab es den Mord im kleinen Tiergarten. Also immer wieder poppt irgendwie sowas auf, ne? Wo man sagt, die Russen killen wen oder vergiften wen oder sowas. Nemtsov, ne, also der Mord an Boris Nemtsov 2015, so. Also so geht das immer weiter. Dann gibt es wieder irgendwelche Vergiftungsmorde in England und so. Nawalny reiht sich da, glaube ich, einfach ein, ohne jetzt für uns hier in Europa da einen großen Nachhall zu hinterlassen. Viel interessanter ist, was passiert in Russland weiter, inwieweit besteht dieses Mobilisierungspotenzial der Struktur rund um Nawalny und wie verhält sich dort die Opposition, wie bildet sie sich, findet sie zusammen, wie verhält sich das Regime gegenüber Nawalny, was passiert mit Nawalny selbst jetzt, also das sind alles spekulative Fragen. Ne? Erkrankt er, stirbt er, überlebt er die Haft, kommt er früher raus? Das war schon eigentlich das eigentlich Spannende zu sehen, diese Unsicherheit des russischen Regimes, vor allem Putins persönlich, der dann da mit da, da wo, ja, wo dann so blödsinnige Vergleiche wie mit der Blockade in Leningrad, wo alle ihre Lichter anzünden, damit sie den Deutschen verraten. Also das ist ja schon absurd. Ja. Also das ist ja kaum mehr ernst zu nehmen. Also das ist eine auch eindeutige Überreaktion. Also das kann Nawalny gut, ist ein Provokateur im Grunde, also sehr angriffig in Russland selbst. Aber ich glaube, für die bilateralen Beziehungen Russland-Europa ist Nawalny eine Fußnote oder eine Anekdote, wie soll ich sagen, ja, eine Erzählung oder eine Geschichte von vielen anderen auch.
So, es gäbe jetzt noch stundenlang Fragen, die wir besprechen könnten, was jetzt tatsächlich das revolutionäre Potenzial dieser Proteste da ist. Putin hat jetzt gerade erst sich die Möglichkeit eingeräumt, seine Amtszeit zu verlängern durch eine Verfassungsänderung, so dass er jetzt irgendwie bis 2036 oder so Präsident sein könnte. Also all diese Dinge, wie sich da in Russland Politik entwickelt. Dazu werden wir sicher bei 9:30 auch nochmal wann anders weitersprechen. Das ist sicherlich abgeschlossen. Aber ich würde sagen, für heute ziehen wir den Schlussstrich drunter. Haben, glaube ich, ein paar Felder so ein bisschen in Bezug auf Nawalny und in Bezug auf russische Politik beleuchtet, die eher selten vorkommen in diesen, ja, fast so Daily Soap-artigen Updates dann von hier Nawalny aus dem Gefängnis, die dann so durch deutsche, deutschsprachige Medien, auch englischsprachige Medien geistern. Insofern, Matthias, vielen, vielen Dank dir, dass du dir die Zeit genommen hast, dass du heute hier warst, dass du mit uns ein bisschen, den Weg durch diese diskurspolitischen Felder gemacht hast, auch ein bisschen für uns eingeordnet hast und Punkte angesprochen hast, die noch nicht so häufig vorkamen. Insofern, ja, vielen, vielen Dank. Freuen uns, dich bestimmt nochmal zu sprechen, wenn wir dann, weiß ich nicht, in ein paar Monaten feststellen, wie es sich jetzt weiterentwickelt hat.
Oder was noch passiert, ja.
Genau.
Vielen Dank für die Einladung. Ja,
ja, sehr, sehr gerne. Bei euch. Sehr, sehr gerne. Danke auch, Tamara.
Dass du danke auch meinerseits an alle. Das war ein ganz spannendes Gespräch.
Ja. Jetzt vielleicht noch eine wichtige Ankündigung, bevor wir euch wie üblich um Unterstützung und so bitten. Es gibt eine neue Sendezeit. Es wurde gerade von jemandem, der live zugeschaut hat, schon angemerkt, aber ich möchte das auch nochmal ganz offiziell verlautbaren. 9:30 findet ab jetzt um 8:30 statt. Ja, wir haben da eine leichte Kollision mit dem Namen. Wir sind da. Wir grübeln darüber, aber wir dachten, wir passen uns mal an eine Zeit an, bei der mehr Menschen die Gelegenheit haben, zuzuhören, ohne einzuschlafen, einschließlich uns. Das tut allen gut. Insofern 20.30 Uhr ab jetzt, 9:30 findet um 8:30 statt. Ist ein einfacher Merksatz. Wir werden ihn sicher in den darauffolgenden Folgen nochmal wiederholen. Ansonsten, wenn dir unsere Arbeit gefällt, dann mach doch unsere nächste Sendung möglich. Dann wird der Ton besser, dann wird das Bild besser, dann werden wir besser, können wir mehr Ressourcen reinstecken. Insofern, falls ihr einen kleinen Taler übrig habt, dann freuen wir uns sehr über Spenden unter 9:30.fm/spenden. Danke dafür und auch unabhängig davon freuen wir uns, wenn ihr diesen Podcast weiterempfehlt, wenn ihr uns auf allen möglichen Kanälen folgt, um praktisch auf dem Laufenden zu bleiben, wenn Sendungen anstehen und welche Sendungen und ja, insgesamt, wenn ihr einfach zuhört und Leuten davon erzählt, wenn ihr neue linke Politik und unser Sprechen darüber spannend findet. So, das soll es gewesen sein für heute. Wir verabschieden alle in den Tag, Abend, Nacht, Morgen, wohin auch immer. Wir verabschieden dich, Matthias. Ich verabschiede mich auch schon mal zumindest hier von dir, Tamara. Und wir sehen uns, hören uns nächste Woche wieder, würde ich sagen. Bei 9:30 um 8:30.